Guten Morgen miteinander. Wir haben gestern als Vorstand intensiv über die Umsetzung der neuen BAG-Verordnungen und Empfehlungen für das CCP gebrütet und entschieden, dass wir wie so viele andere Freikirchen bis auf Weiteres im CCP keine Gottesdienste mehr abhalten werden. Wir halten euch gerne auf dem Laufenden über Planung, über Programme, auf unserem CCP WhatsApp Info Channel und auf unserer Homepage. Dort wird auch bekannt gegeben, wie ihr jeweils jeden Sonntagmorgen einen frischen CCP Video Input anschauen könnt. Die Lebensgruppen organisieren sich im gewohnten und überschaubaren Rahmen. Weil die Gottesdienste vorläufig nicht stattfinden, wird eine neue Lebensgruppe eröffnet. Wer interessiert ist, daran teilzunehmen oder aber gerne in den CCP WhatsApp Info Channel aufgenommen werden möchte, der darf sich gerne unter der eingeblendeten Nummer melden. Wir lassen uns nicht hindern, trotzdem oder sogar erst recht das Wort Gottes zu uns sprechen zu lassen. Schön, dass wir trotz Corona-Krise auf diesem Kanal miteinander verbunden sein können. Und noch schöner, dass unser König voll mit dabei ist. Er hat versprochen, uns niemals zu verlassen. Egal was kommt, er behält die Kontrolle und ihm wollen wir vertrauen. Unsere Leben sind in seinen liebevollen Händen. In einer Zeit, wo unser Bundesrat uns die Notwendigkeit von Social Distancing, sozialer Distanzierung betont, da möchte ich euch die Gelegenheit der Möglichkeit des God-Approachments, der Suche nach der Gegenwart Gottes, schmackhaft machen. Und dabei möchte ich mit euch ein Studium über einen Mann namens Obed-Edom teilen, der dieses Geheimnis in seinem Leben entdeckt und verstanden hatte. Was der Herzenswunsch, Obed-Edoms Gott nahe zu sein, ausgelöst hatte. Über die Person von Obed-Edom sind sich nicht alle Theologen einig. Ich habe mich eingehend mit diesen verschiedenen Ansichten auseinandergesetzt und werde euch hier meine Sichtweise präsentieren, die mir am zutreffendsten scheint. Gott ist ein Gott, bei dem funktioniert nicht immer alles nach Schema FF oder nach der Milchbüchli-Rechnung. Er hat sich gerade auch dadurch ausgezeichnet, dass er zu aller Zeit kuriose, schiefe Typen ausgesucht hatte, die nicht qualifiziert waren und die in kein religiöses, frommes Schema passten. I love it and I love him. Da finden wir im Stammbaum des heiligen Messias zum Beispiel den Namen der Moabiterin Ruth. Die ehemalige Hure Rahab wird in Hebräer 11 zu den Glaubensheldinnen gezählt. Höre, wenn deine Lebenslinie manchmal als krumme Linie erscheint, dann will und dann kann Gott auf ihr trotzdem haargerade weiterschreiben. Obed-Edom erscheint in der Bibel das erste Mal im Zusammenhang mit der Bundeslade Gottes. Gott gab seinem Volk in der Wüste den Auftrag, ein Heiligtum zu bauen, in dem genau beschriebene Opfer stattfanden und Priester nach Gottes Anweisungen amtierten. Im sogenannten Allerheiligsten, dieses Heiligtum, stand dann diese Bundeslade. Sie war eine Art tragbarer Schrank, eine Art Archiv für heilige Gegenstände, in dem die Tafeln mit den 10 Geboten, ein Krug mit Manna und der Stab des Aaron aufbewahrt wurde. Die Bundeslade war mit einem Sühndeckel zugedeckt, die von den Flügeln zweier Cherubinen bedeckt wurde. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, spritzte dann der Hohepriester Blut auf den sogenannten Sühnedeckel der Bundeslade, um dem Volk Sühne zu bewirken. 4. Mose 7, 89 sagt: Wenn nun Mose in das Offenbarungszelt hineinging, um mit dem Herrn zu reden, hörte er die Stimme zu sich reden, von der Deckplatte her, die über der Gesetzeslade lag. Gott offenbarte seine Gegenwart über diese Bundeslade durch eine Wolke der Herrlichkeit. Und sie war ein Sinnbild, sie war der Inbegriff der Heiligkeit Gottes. Es war der Ort, wo der Himmel und die Erde zusammentrafen. Die Israeliten trugen diese Bundeslade fast 40 Jahre lang mittels zweier Tragstangen durch die Wüste von Lagerort zu Lagerort, wo dann diese Stiftshütte aufgebaut wurde. Später unter König Salomo stand dann die wertvolle Lade in ihrem heiligen Tempel in Jerusalem. Weiß ich über die Bundeslade, die Gegenwart Gottes offenbarte, wurde sie von den Israeliten auch in den Krieg getragen. Als zum Beispiel einmal die Feinde, die Philister, hörten und sahen, dass die Bundeslade in das Lager der Israeliten gekommen war, da fiel der Schrecken Gottes auf sie. Wehe uns! Wer wird uns von der Hand dieser mächtigen Götter erretten? Das sind doch die Götter, welche die Ägypter in der Wüste mit allerlei Plagen schlugen. In dieser Begebenheit, die uns im 1. Samuel 4 aufgezeichnet ist, nahm der Kampf aber ein ganz anderer Ausgang als sonst. Weil Israel nämlich von Gott abgefallen und Gottes Bund verlassen, weil sie seine Gegenwart nicht mehr gesucht hatten, weil die Priester Gottes korrupt und das Volk Gottes gottlos geworden war, hat sich Gottes Gegenwart, sein Reden und seine Offenbarung von der Bundeslade zurückgezogen. Und deshalb hat das Volk Gottes die Schlacht verloren und viele Männer sind umgekommen im Kampf. Auch wir können Jesus kennengelernt haben. Wir können getauft sein, jahrelang die Kirche besucht, Gott gedient, Dämonen ausgetrieben haben und auch in Jesus Zugang haben zur unmittelbaren Nähe, zur unmittelbaren Gegenwart Gottes. Wenn wir aber unsere eigenen Wege gehen, wenn wir ein Leben leben, das die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns nicht ehrt, und wir Gottes Gegenwart nicht suchen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Gott plötzlich nicht mehr spüren und wir seine Siege nicht immer erleben. Und so sind also die Israeliten, die diese Schlacht überlebt hatten, geflohen und sie haben die Bundeslade dem Feind überlassen. Die Philister haben sie dann in das Haus gestellt, wo die Statue ihres Gottes Dagon stand. Nachdem diese aber mit abgeschlagenem Kopf und Arme vor dem Angesicht der Erde vor der Lade des Herrn lag und die Philister viele Plagen erlebt hatten, da wollten sie sie unbedingt loswerden und sandten sie zurück über die Grenze nach Israel. Und dort wollten einige Einwohner schauen, was in der Lade war. Etwas, was natürlich nur dem Hohenpriester erlaubt war. Und so starben an jenem Tag 70 Männer. Die Bundeslade wurde dann weiter nach Kirjat Jearim geschickt, wo sie mehr als 20 Jahre stehen blieb. Wieso? Weil sie von seinem Volk nicht erwünscht, nicht begehrt und nicht vermisst wurde. Und als dann David aber König geworden war, wollte er das ändern. So versammelte er 30.000 Männer und er zog mit ihnen nach Kirjat Jearim, um die Bundeslade festlich nach Jerusalem zu holen. Obwohl David hätte wissen sollen, dass die Bundeslade nach Gottes Gesetz nur von der ausgesuchten Levitenfamilie der Kahatiter hätte getragen werden dürfen, kopierte David die Philister und stellte sie auf einen Wagen, der von Rindern gezogen wurde. Und nachdem wahrscheinlich ein Missgeschick mit den Rindern passiert ist, griff ein Mann mit dem Namen Ussa nach der heiligen Bundeslade und starb dabei augenblicklich. Und es lässt sich nicht scherzen mit Gottes Heiligkeit und mit seinen klar kommunizierten Prinzipien. Und wir lesen in der Elberfelder Übersetzung in 1. Chronik 13,11: Und es wurde David heiß vor Schrecken, weil der Herr den Ussa so weggerissen hatte. Und David fürchtete sich vor Gott an diesem Tag und sagte: Wie kann ich die Lade Gottes zu mir bringen? David sagte sich: Zuerst sterben an der Grenze 70 Männer, weil sie in die Bundeslade geschaut haben. Und jetzt stirbt Ussa, der die Lade nur berührt hatte. Genug von dieser Geschichte. Diese Übung brechen wir augenblicklich ab. Die Bundeslade kommt sicher nicht zu mir nach Jerusalem. Und jetzt lassen wir uns einmal ein bisschen unsere Fantasie walten. David hatte nach diesem fürchterlichen Erlebnis natürlich den Mut nicht, diese heilige Bundeslade einfach so mitten auf dem Weg stehen zu lassen. Und so hat er sich umgeschaut in der Gegend und von weitem ein Haus gesehen. Das war das Haus von Obededom. Ja, und vielleicht hat dieser Obededom aus dem Fenster geschaut und plötzlich mit Schrecken festgestellt, dass da 30.000 Menschen auf sein Haus zugesteuert sind. Und dann kam der König höchstpersönlich und hat ihm gesagt: Hör mal, Obededom, ich übertrage dir soeben eine Staatsaufgabe. Nimm diese Bundeslade in dein Haus, denn soeben hat sie jemand berührt und ist dabei gestorben. Ich will sie nicht zu mir nach Hause nehmen. Ja, man kann sich gut vorstellen, dass der Obededom sich nicht gefreut hatte, dass sie ihm dieses todbringende Instrument in seine Stube gestellt hatten. Er wird sich gesagt haben: Na bravo, hä? Dann bin ich wohl der nächste Kandidat, der sterben wird. Und so lesen wir in 1. Chronik 13,13. Weil David also die Lade des Herrn nicht zu sich in die Davidstadt bringen lassen wollte, ließ er sie abseits in das Haus des Gattiters Obed-Edom setzen. Es mag sein, dass Obed-Edom nicht gleich begriffen hatte, was es mit dieser Kiste auf sich hatte. Schließlich sagt uns die Bibel, dass er ein Gattiter war. Oder wie es eine andere Übersetzung sagt, aus Gad stammte. Er war also eine Person mit Migrationshintergrund. Der Riese Goliath, der einst den Gott Israels verflucht und die ganze Armee eingeschüchtert hatte, der kam ebenfalls von Gad, das im Lande der Philister, der Erzfeinde der Israeliten lag. Aber dem nicht genug. Der Name Obed-Edom bedeutet auf Hebräisch der Dienende des Gottes Edom. Wer waren die Edomiter? Die Bibel beschreibt sie als ein verrufenes Volk, das vom gottlosen Esau abstammte, der unter einem Fluch und unter der Sünde lebte. Malachi 1,3 spricht gar vom Hass und vom Gericht Gottes gegen dieses korrupte Volk. In jedem Fall war einer, der Obed-Edom hieß, sicher kein Verehrer des Gottes Israels. Und da sagte der König David mit seinen 30.000 Leuten dem Obed-Edom Tschüss und ließ die Bundeslade in seine Stube stehen. Stell dir vor, Da bringt dir plötzlich jemand die Bundeslade, die Heiligkeit Gottes in deine Stube. Wahnsinnig! Obed-Edom war doch absolut nicht qualifiziert dafür. Und wisst ihr, wir alle stehen für Obed-Edom. Wir alle sind Menschen, die es nicht verdient hätten, von seiner Gegenwart berührt oder heimgesucht zu werden. Aber Gott hat gerade auch offene Arme für die, die nicht qualifiziert sind. Er sucht all diejenigen, die bereit sind, seine Gnade anzunehmen und aus ihr Tag für Tag zu leben. Wahrscheinlich hatte Obed-Edom dann bange Stunden seines Lebens erlebt, wo er sein Leben überdacht hatte. Plötzlich war er mit der Tatsache konfrontiert worden, dass die Herrlichkeit, dass die Reinheit, dass die absolute Heiligkeit Gottes in sein Haus gekommen war. Aber Obed-Edom packte die Chance seines Lebens. Er erlebte in den nächsten Tagen, wie ihm vom Versöhnungsdeckel der Lade her Versöhnung angeboten wurde. Wahrscheinlich beendete er augenblicklich sein altes Leben. Er begann in einer gesunden Frucht Gottes zu leben. Er hatte Entscheidungen getroffen. Er hatte seinen Lebensstil radikal verändert. Dann erlebte er, wie Gott sein gottloses Leben Schritt für Schritt wiederhergestellt hatte. Obed-Edom und sein Haus wurden gerecht vor Gott. Erlebten Befreiung. Ja, wenn die Gnade und wenn die Gegenwart in unser Leben kommt, dann geschieht etwas Wunderbares in unserem Leben. Obed-Edom erlebte eine gewaltige Heimsuchung der Gegenwart Gottes. 1. Chronik 13,14. So blieb denn die Gnade Gottes ein Vierteljahr lang bei der Familie Obed-Edoms in dessen Haus stehen. Der Herr aber segnete das Haus Obed-Edoms und seinen gesamten Besitz. Klar ist, dass Gott niemand langfristig segnen wird, der sein Leben nicht ändert, der sich ihm nicht anpasst und gerecht wird und immer mehr ein heiliges Leben anstrebt. Hebräer 12,14 sagt sogar, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen, denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Der Herr besegnete das Haus Obed-Edoms und seinen gesamten Besitz. Ja, vielleicht haben die Kühe plötzlich gekalbert und die Schafe wurden trächtig. Vielleicht hat es mehr geregnet und das Korn ist besser gewachsen und die Schädlinge sind abgestorben. Das Klima, die Atmosphäre im Hause Obed-Edoms hatte sich völlig verändert. Vielleicht war Obed-Edom plötzlich nicht mehr so zickig mit seiner Frau. Wir wissen nicht, ob Gott von der Bundeslade gesprochen hatte zu Obed-Edom, wie er das damals mit Mose getan hatte. Aber auf jeden Fall hat dieser Obed-Edom durch die Gegenwart Gottes 90 unvergessliche Tage erlebt. Und hört, das muss so dramatisch gewesen sein, dass das zu den Ohren des Königs gelangt ist. Und dem König David wurde berichtet, sagt die Bibel, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, wegen der Gnade Gottes. Ja, stell dir mal vor, dein Haus ist offensichtlich so gesegnet, dass das in aller Munde ist und dass das sogar bis zu den Ohren des Bundesrates gelangt. Diese 90 Tage waren für Obed-Edom sowas von genial, sowas von glorreich, dass David neidisch wurde. Und wir lesen, da ging David hin und holte die Lade Gottes voller Freude aus dem Hause Obed-Edoms nach der Davidstadt
hinauf. Volle Freude der David, aber einer war traurig. Wer wohl? Der Obededom.
Er hat sich gesagt, jetzt hat sich mein ganzes Leben, meine ganze Familie so wunderbar transformiert durch diese Gegenwart Gottes. Und jetzt nehmen sie mir einfach diese Gegenwart Gottes weg. Und in diesem Moment hat Obededom die Entscheidung seines Lebens getroffen. Er hat gesagt, ich will um keinen Preis in der Welt mehr weiterleben, ohne diese Bundeslade, ohne diese Gegenwart Gottes, koste es, was es wolle. Und wenn ich Haus und wenn ich Hof und wenn ich all diesen erhaltenen Segen verlassen muss, lieber lasse ich alles zurück und gehe nach Jerusalem, wenn ich nur nahe in der Gegenwart Gottes bleiben kann. Obededom wollte unbedingt mithelfen am Dienst in der Stiftshütte. Aber da er kein Levit war, war das gar nicht so einfach. Und wahrscheinlich hat sich Obededom als Freiwillige gemeldet, um Dienst vor der Stiftshütte zu tun und ist dem König David so lange in den Ohren gelegen, bis es diesem verleidet ist. David hat sich wahrscheinlich gedacht, ja Obededom, du hast immerhin schon 90 Tage bewiesen, vor der Bundeslade lebendig bleiben zu können. Okay, auf dein Begehren hin machen wir eine große Ausnahme. Okay? Du darfst als Türhüter des zweiten Dienstranges dienen. Das ist jetzt oder nicht so spektakulär, aber immerhin besser als nichts. Und Obededom, der unbedingt bei der Bundeslade sein wollte und eine enorme Sehnsucht hatte nach Gottes Gegenwart, der war begeistert. Und so kam es. Wir lesen in der 1. Chronik 15,15 von den Musikern, von den Sängern und von den Torhütern, die David da eingesetzt hatte. Und schaut mal, bei all diesen hebräischen Namen kommt plötzlich der Obed-Edom vor, als kompletter Exot, als Türhüter eingesetzt. Und dann wurden noch Musiker gesucht. Und schaut euch doch 6 Verse weiter unten, wer sich da plötzlich in der Liste der Lautenspieler beworben hatte. Es war der Obededom. 1. Chronik 15,21, Matitya, Eliezerehu, Mikneya, Obededom und so weiter spielten Laute in der tiefen Tonlage. Damit begleiteten sie den Gesang. Ja, vielleicht hatten seine Fähigkeiten nicht gereicht, bei den Harfenspielern mitspielen zu können, bei den Trommlern, bei den hochgestimmten Lauten. Aber Obed-Edom schaffte es, mit den Lautenspielern der unteren Tonlage wenigstens mitzuhalten. Später dann in Jerusalem organisierten die Leviten dann einen ständigen Dienst des Lobpreises und der Anbetung vor der Bundeslade. Und da lesen wir in 1. Chronik 16,4. Und er bestimmte etliche Leviten zu dienen vor der Lade des Herrn, damit sie den Herrn, den Gott Israels, priesen, ihm dankten und ihn lobten, nämlich Asaph aus das Oberhaupt, Zacharias zweiten, nach ihm Jehiel, Semiramot und so weiter. Und am Schluss Obededom! Ja, Obededom wird David gesagt haben, hey David, ich will einfach bei der Bundeslade Gottes bleiben. Ich kann nicht mehr ohne die Gegenwart Gottes leben. Da bin ich einfach zu Hause. Und in 1. Chronik 16 kommt dann ein Lobbrief Davids und danach finden wir eine Liste für die Ordnung des Gottesdienstes. Und dort lesen wir in 1. Chronik 16,37, so ließ David den Asaph und seine Brüder dort vor der Lade des Bundes des Herrn, um alle Zeit jetzt vor der Lade zu dienen, wie es Tag für Tag vorgeschrieben war. Und Obed-Edom und seine 68 Brüder. Wow,
David, war den Rieben Obededom nicht mehr los. Und dann 10 Kapitel später in 1. Chronik 26, 12 lesen wir dann, dass 4 Oberhäupter gesucht wurden, die den Torwächterdienst an den 4 strategischen Toren organisieren sollten. Und das war ein wichtiger Dienst. Da haben die Menschen das nicht auswählen wollen. Und deswegen haben sie Gott gefragt und haben das losgeworfen. Und schaut mal, was da stand. Das Los für das Südtor fiel auf Obededom. Das Los für das Vorratshaus auf seine Söhne. Und an diesem Punkt hat Gott selbst gesagt, dieser Obededom, dieser Gattiter, der eigentlich nicht dazugehört, der sich aber nach meiner Gegenwart sehnt, Tag und Nacht, den nehme ich und ich stelle ihn in die Mitte und ich setze ihn als einer der ganz wichtigen Männer am Dienst in meinem Hause. Wow! Gott sah auch, was Obededom für seine Familie investiert hatte und was er offenbar für Werte an seine Söhne vermittelt hatte. Und so fiel das Los auch für sie. Gott hat Obededom und seine Familie weiterhin gesegnet, auch wenn sie nicht zu der erwählten Gruppe der Leviten zählten. Wieso? Weil sie einen Hunger, weil sie einen Durst nach der Gegenwart Gottes hatten. Obededom hatte 8 Söhne, die Gott alle mit Leidenschaft dienten. Die Söhne Obededoms aber waren diese, der erstgeborene Schemaja, der zweite Josabab und so weiter. Denn Gott hatte ihn gesegnet. Obededom hat, wie das im Ate geläufig war, seinen Söhnen Namen gegeben mit einer passenden, mit einer treffenden Beschreibung. Obwohl es super spannend jetzt wäre, kürze ich das ab und erwähne nur 3 dieser Bedeutungen. Der Name des ersten Sohnes Schemaja bedeutet so viel wie Gott hat mich erhört. Das Schreien von Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben, wird von ihm erhört. Der Name des 7. Sohnes Issachar bedeutet so viel wie ich bin ein Vorübergehender. Wenn du in Gottes Gegenwart lebst, dann merkst du, dass es viel mehr gibt als diese irdischen Dinge, an denen Menschen sich zu sättigen versuchen. Und der Name des 8. Sohnes Peuletai bedeutet so viel wie Gott ist mein Lohn. Verstehen wir? Obededom merkte, dass sein echter, sein bleibender Lohn Gott selbst war. Und gemäß dem Los fielen diese 8 Söhne die wunderbare Aufgabe, über dem Vorratshaus zu wachen zu. Alle Zeit hatten sie Zugang zu Öl, zu Korn, zu Wein. Das spricht von der Verwalterschaft der Vorräte Gottes. Hör, Gott will dir Zugang geben zum Allerwichtigsten und Besten. Die Söhne Obededoms wurden angesteckt von der Leidenschaft ihres Vaters, der sich immer gemeldet hatte, um Gott zu dienen. Wir lesen 1. Chronik 26, 8. Alle diese Torwächter waren Nachkommen Obededoms. Sie und ihre Söhne und näheren Verwandten waren für ihren Dienst bestens geeignet. Anders übersetzt, tüchtig, angesehene Männer, insgesamt 62 Mann. Wenn ein einziger Mann in der Gegenwart Gottes lebt, dann kann das gewaltige Auswirkungen haben. Ich wäre heute wahrscheinlich nicht hier, hätte meine Großmutter nicht mit Jesus gelebt und für mich gebetet. Menschen, die mit Gott leben, machen den großen Unterschied. Und das Größte, das wir weitergeben können, ist die Gegenwart Gottes. Wenn wir voll vom Heiligen Geist sind, dann wird das Menschen prägen. Dann wird das Menschen beeinflussen, wie Stephanus zum Beispiel. Und heute sind wir der Tempel des Heiligen Geistes. Wir tragen die Gegenwart Gottes in uns. Und das bestimmt auch die Atmosphäre überall, wo wir hinkommen. Unser geheiltes Leben ist bildlich gesprochen die Bundeslade. Und erschätze die Gegenwart Gottes nicht in dir. Bei dir kommt der Himmel und die Erde zusammen. Du läufst als beweglicher Tempel des Heiligen Geistes herum und das bringt den Feind zum Erschrecken. Jeder, der Jesus angenommen hat als persönlicher Erlöser, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Vorrecht! Die Herrlichkeit Gottes wohnt in uns. Und da sind wir berufen, dieses kostbare Gut wie Obed-Edom zu bewachen. Bewachen wir unsere Ohren, bewachen wir unsere Augen, unsere Reden, dass der Tempel Gottes reingehalten wird. Sagen wir Nein zu allem Destruktiven, zu allem Sündigen und wachen wir über unserem Denken, wachen wir über unseren Gefühlen. Ehren wir Gott, indem wir das Neue, das er in uns wachsen lässt, bewachen. Wir alle stehen für Obed-Edom. Wir alle sind Menschen, die es nicht verdient hätten, von seiner Gegenwart berührt, von seiner Gegenwart heimgesucht zu werden. Aber Gott hat gerade auch offene Arme für diejenigen, die nicht qualifiziert sind. Und er sucht auch diejenigen, die bereit sind, seine Gnade anzunehmen und aus ihr Tag für Tag zu leben. Und so wurde Obed-Edom adoptiert in die geistliche Familie von Gottes Volk. Obed-Edom war nicht qualifiziert für die erste Reihe. Aber er legte alles auf den Altar, was er hatte, und er diente Gott mit allem, was er hatte. Mögen wir ein dienstbares Herz haben und uns wie Obed-Edom bemerkbar machen und uns anbieten, Gott zu dienen, wann immer wir Möglichkeit dazu haben. Mögen wir einen Hunger wie Obed-Edom haben, Gott nahe zu sein und alles zu tun, damit wir ihm begegnen können. Auch wenn wir uns dafür bewegen müssen. Auch wenn wir dafür einen Preis bezahlen müssen. Und dann ist jeder von uns auch berufen, ein Anbeter zu sein, wie Obed-Edom. Herr, wir möchten dir danken für deine Erwählungen. Du bist ein guter Gott, ein großartiger Gott. Und du berufst Menschen. Und du schenkst uns das Vorrecht durch die Gerechtigkeit von Jesus, dass wir vor dir stehen dürfen, dass dein Heiliger Geist in uns wohnt, dass wir vor dir bestehen dürfen, dass wir deine wunderbare Gegenwart erleben dürfen. Herr, wir sagen dir, wir möchten wie Obed-Edom dieses Verlangen haben, dir immer nahe zu sein. Wir möchten gerne ein Wächter werden wie er, Herr. Wir möchten gerne ein Anbeter werden wie er. Wir möchten dir ein Leben geben, wo du dich wohlfühlst, Herr. Wo du dich wohlfühlst bei uns. Und wir möchten dir danken, dass du mit uns bist. Dass du diesen Tag segnest und dass du zu uns sprichst. Lass uns einen Herzenswunsch haben, wie dieser Obed-Edom, dir nahe zu sein. Halleluja. Amen.